irgendwann merke ich plötzlich so ein Brennen in meiner Hand und sehe dann zwei Löcher in dem Handschuh und denke mir, ach du Scheiße, ich habe mich echt getroffen und alles voll mit Blut. Und ja, diese ganze Tortur ging dann 40 Minuten. Er hat innerhalb der 40 Minuten mich da als auch als Geisel gehalten, hat die Kabine abgesperrt, hat viermal auf mich geschossen, in beide Füße, in ein Knie und in die Hand.
Hallo, Benedikt, I'm here. Und heute freue ich mich sehr, Rola El-Halabi hier begrüßen zu dürfen. Rola ist nämlich eine sehr inspirierende Frau, an deren Leben und vor allem Geschichte sich, denke ich, viele ein Vorbild nehmen können. Für den einen oder anderen, der Rola aber vielleicht noch nicht kennen sollte, magst du dich einmal direkt bei unseren Zuhörern vorstellen und vor allem herzlich willkommen.
Hallo, lieber Benedikt. Dankeschön für die Einladung erstmal. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Yes, oh Gott, wo soll ich anfangen? Wo soll ich aufhören? Ich bin Rola El-Halabi, bin mittlerweile 38 Jahre alt, lebe wieder nach 6 Jahren in meiner Heimatstadt in Ulm im Süden in Deutschland. Und ja, bin Mama von zwei Kindern, bin verheiratet, habe ein eigenes Unternehmen, bin Erfolgscoach. Und komme aber aus dem Leistungssport eigentlich. Also da habe ich meinen Background, war 22 Jahre im Boxsport unterwegs und habe da extrem viel erlebt.
Sehr interessant, vor allem gerade mit deiner Profiboxerkarriere. Wie bist du mal da ganz ursprünglich zugekommen, also Boxen oder auch Kampfsport?
Also es war ein sehr, sehr, sehr unkonventioneller Weg. Es war in den 90er Jahren damals, so 1994, um genau zu sein. Und ich war 9 Jahre alt und meine Eltern haben einen Ausweg gesucht, um mich aus dem Mobbing rauszuholen. Ich wurde in der Schule gemobbt, weil ich ein sehr, sehr schüchternes, sensibles Mädchen war. Mein leiblicher Vater hat uns verlassen, als ich, glaube, 3 oder 4 war. Und so im Nachgang betrachtet, würde ich sagen, hat mich das extrem geprägt. Da hat so diesen Verlust irgendwie so verarbeitet, dass ich so in mich gekehrt bin und so. Ja, so mein eigenes kleines Schneckenhäuschen hatte. Und in der Kita war noch alles okay, aber in der Schule wurde mir das halt zum Verhängnis. Und meine Eltern wollten dann mein Selbstbewusstsein stärken und mich aufbauen, haben dann halt so die Klassiker probiert, halt alles, was so Mädchen machen. Aber irgendwie war das alles nichts für mich. Und ich bin dann tatsächlich beim Boxen gelandet mit meinem Stiefpapa, der das damals hobbymäßig betrieben hat oder leidenschaftlich eigentlich betrieben hat. Und dann bin ich in so eine stinkende Boxhalle gekommen in den 90er Jahren, so wirklich, wie man sich das vorstellt, Rocky und so und alles schwitzen und ja, so war das. Aber irgendwann habe ich gemerkt, das ist genau meine Welt.
Und warum Boxen? Was gefällt dir an dem Sport so besonders gut?
Ich kann dir nicht sagen, was mir ganz genau an dem Sport gefallen hat. Ich war ein kleines Kind. Ich glaube, es war eher dieses Umfeld, was ich dort hatte, was mir gefallen hat anfangs, weil ich wusste ja noch gar nicht, dass ich da so ein krasses Talent hatte. Alles, was ich davor ausprobiert habe, war eben so, dass da halt auch Kinder dabei sind und Kinder lachen dich halt auch mal aus, wenn du was nicht kannst. Und für mich war das das Schlimmste, was du so, diese Ablehnung, die ich immer bekommen habe, die war dann so ein absolutes No-Go und dann war es durch bei mir. Dann wollte ich nicht mehr hin. Und als ich dann in die Boxhalle gekommen bin, da waren ja nur erwachsene Männer, die haben mich gar nicht beachtet teilweise. Und wenn, dann haben sie mich eher gelobt, als dass sie irgendwie mich ausgelacht haben. Es war wirklich dieses Umfeld, was mir gefallen hat, diese Wertschätzung, diese Freundlichkeit, dieses, hey, du wirst hier einfach wahrgenommen und nicht negativ, sondern eher positiv. Und ich glaube, das war das, was mich am Anfang hat da öfter hingehen lassen. Und irgendwann kam natürlich auch das gewisse Talent hinzu, was man dann entdeckt hat und was ich dann auch selber entdeckt habe. Also wo ich dann auch sehr schnell verstanden habe, dass ich ein großes Talent dafür habe. Und die Kombination aus beidem hat einfach dazu beigetragen, dass ich da wirklich langfristig dabei geblieben bin.
Ja, verstehe ich gut. Du hast dann ja einige Weltmeistertitel gewonnen. Was waren so auf deinem Weg die wichtigsten Erfahrungen? Waren ja wahrscheinlich einige, aber vielleicht kannst du ein paar mit unseren Zuhörern teilen.
Ja, also der Weg war unfassbar hart. Ich habe mit 14 Jahren damals Regina Halmich gesehen und wollte dann auch Boxweltmeisterin werden. Ich meine, ist bis heute so die deutsche Boxikone. Und ja, gesagt, getan. Es passiert natürlich dann so, wenn du in so einem Teenie-Alter bist, dass extrem viel Ablenkung kommt. Und ich hatte diese Ablenkung eben nicht. Und das hat mir erlaubt, einfach den Weg weiterzugehen. Der war natürlich hart. Vor allem auch viel Konfrontation mit Mädchen gehören nicht in den Boxring und lernen was Gescheites und hör auf mit dem Mist, das bringt doch eh nichts. Also auch dieser Widerstand der Gesellschaft, des Umfeldes und damit auch lernen, klarzukommen, so mit Ablehnung umgehen zu können. Das ist gerade so als Teenie ist das nicht einfach. Und das hat mich aber extrem geprägt und gestärkt. Und weil ich natürlich halt diesen Zusammenhalt und auch diese Stärke meines inneren oder engen Umfeldes hatte. Da hat mich wirklich jeder immer unterstützt und supportet, aber es ging halt so um die Menschen, so um jetzt nicht das unmittelbare Umfeld, sondern so die Gesellschaft, die in der Schule, die Lehrer. Also da war das schon extrem wichtig für mich, so mit Ablehnung umgehen zu können. Dann auch, was ich auch extrem gelernt habe, ist, dass Erfolg kein exponentielles Wachstum ist und kein Aufzug, sondern eine Treppe. Eine Treppe kann man auch manchmal rückwärts runterstolpern. Und dass es halt nicht immer steil nach oben geht, sondern dass es ein Auf und Ab ist. Und manche Stufen kriechen wir hoch und manche Stufen jumpen wir einfach hoch und nehmen zwei, drei Stufen zusammen. Und das ist halt so dieser Flow des Lebens, sage ich mal. Das hat mich extrem gestärkt und mir viel, viel beigebracht, auch für mein heutiges Leben. Und ja, es hat so vieles mit mir gemacht. Es hat natürlich meine Disziplin trainiert, meine Eigenverantwortung, so dieses, ich bin verantwortlich für meinen Erfolg. So schlussendlich stehe ich alleine im Boxring, egal wie viele Menschen mich im Background unterstützt haben. Aber da oben die 10 Runden Boxkampf, die muss ich halt alleine führen. Und das hat mir einfach gezeigt, dass du schlussendlich für dein Leben komplett verantwortlich bist. Egal wie die Umstände sind, egal was die anderen tun oder eben nicht tun, es liegt immer an dir. Und ja, dann kam halt auch der größte Kampf meines Lebens, der jetzt eigentlich nicht wirklich was mit dem Boxen zu tun hatte, aber indirekt dann schon. Und zwar bin ich mit 25 Jahren, habe ich mich das erste Mal verliebt, da bin ich Boxweltmeisterin schon gewesen. Also war auf dem Höhepunkt meiner Karriere und alles lief nach Plan, nach 10 Jahren endlich geschafft, Weltmeisterin zu werden. Und ja, so gedacht, so, okay, die Welt steht mir jetzt offen und nichts kann schief gehen. Ja, und dann habe ich mich verliebt, das erste Mal. Ich hatte davor wirklich so Scheuklappen auf und hatte nur meinen Sport und nichts anderes. Und habe mich anfangs auch dagegen gewehrt, weil ich einfach nicht damit klargekommen bin. So, andere machen das mit 15, 16 oder 14 vielleicht. Und ich stehe da mit 25, mitten im Leben, Karriere auf dem Höhepunkt und dann kommt so eine Klatsche und ich war erstmal so, oh, wow, ich verliere gerade voll die Kontrolle, das ist gar nicht so meins. Ich habe so, ja, ich bin so voll der, was mich selber angeht, so voll der Kontrollfreak. So, ich kontrolliere stark meine Gedanken und mein Tun und bin da so vielleicht ein Ticken zu hart auch manchmal und zu kontrolliert mit mir selbst. Ja, und wenn du verliebt bist, dann verlierst du ja als allererstes die Kontrolle. Und ja, das war für mich auch sehr, sehr, sehr schwierig. Aber der größte oder das Schwierigste an der ganzen Geschichte war eher mein Vater, also mein Stiefvater, der damit gar nicht zurechtgekommen ist, der mir dann irgendwann auch gesagt hat, so, hey, nee, er hat mir ein Ultimatum gestellt, trenn dich von ihm und dann kann alles nochmal weitergehen, weil er war ja auch mein Manager zu dem Zeitpunkt, das heißt, war ja unsere Karriere oder ich werde mein blaues Wunder erleben. Und ja, mein blaues Wunder hatte viel mit Gewalt zu tun. Also er hat viel angedroht, er hat mich verfolgen lassen, er hat mir mein Auto also meine Reifen aufstechen lassen, mein Auto zerkratzt. Ja, Drohungen habe ich bekommen und ich habe mich aber ihm gestellt, weil ich einfach irgendwie so ein Gefühl hatte, okay, das ist jetzt mein Weg, ich muss den jetzt gehen. Ja, und es ist schlussendlich so weit gekommen, dass ich am 1. April 2011, also ein Jahr nachdem ich Boxweltmeisterin geworden bin, und ein Jahr, nachdem ich mich auch so das erste Mal verliebt habe, einen WM-Kampf eingegangen bin in Berlin. Da hätte ich um einen dritten WM-Gürtel kämpfen sollen. Und ich bin da hingefahren und hatte morgens schon so ein ganz mulmiges Gefühl, so ein komisches Bauchgefühl. Ich habe halt gesagt, okay, da hat mir eingeredet, dass es daher kommt, dass mein Papa das erste Mal nicht dabei ist. Also er war bei jedem Boxkampf immer dabei, hat mich unterstützt von klein auf und habe halt gedacht, okay, das ist halt dieses komische Gefühl, aber ja, unsere Intuition, die hat immer recht. Und das war einfach mehr als einfach nur diese Tatsache, dass er nicht da ist. Er war dann doch da, allerdings halt nicht zum Gratulieren oder zum Unterstützen, sondern er war bewaffnet, kam dann in meine Umkleidekabine. Es gab dann Tumulte draußen. Das war so 10 Minuten vor meinem WM-Kampf. Und ich habe dann gehört, wie es auf einmal knallt. Und nochmal und nochmal. Es hat dann viermal geknallt draußen. Und auf einmal geht die Tür auf und ich sehe zwei Leibwächter und Security-Leute einfach vor der Tür, alles voll mit Blut und dass die angeschossen waren an den Beinen. Und er kam dann rein, hat dann mein Team aufgefordert, den Raum zu verlassen. Die haben das dann auch gemacht. Ja, Tür zugemacht und hat dann den ersten Schuss abgefeuert. Und du musst dir vorstellen, so, du hast gar keine Zeit, das zu verarbeiten. Das ist wie so, wie im Film. Du bist dann einfach wie angewurzelt, raffst das gar nicht. Ich habe geschrien, aber nicht vor Schmerzen irgendwie, sondern von dem Knall. Also meine Ohren, die haben gepfiffen in diesem, das war ein ganz kleiner Raum und ja, am Schießstand hast du sogar Kopfhörer. Und in so einem kleinen Raum ist das halt enorm gewesen. Und irgendwann merke ich plötzlich so ein Brennen in meiner Hand und sehe dann zwei Löcher in dem Handschuh und denke mir, ach du Scheiße, ich habe mich echt getroffen. Und alles voll mit Blut. Und ja, diese ganze Tortur ging dann 40 Minuten. Er hat innerhalb der 40 Minuten mich da als auch als Geisel gehalten, hat die Kabine abgesperrt, hat viermal auf mich geschossen, in beide Füße, in ein Knie und in die Hand. Ja, nach 40 Minuten hat das SEK geschafft, einfach die Kabine zu stürmen, weil er sich dann auch ergeben hat und haben mich dann erst versorgt mit den Ärzten. Ja, bin ins Krankenhaus gekommen, hatte 9 Stunden eine Not-OP, jetzt so. Ja, und bin am nächsten Morgen einfach vor dem Scherbenhaufen meines Lebens aufgestanden. Und dann hat eigentlich der schwerste Kampf meines Lebens erst angefangen.
Heftig. Ja, das ist auch so das, ja, wie ich dich sozusagen kennengelernt habe und was ich schon am Anfang gesagt habe, was so inspirierend ist. Wenige Jahre später warst du dann ja wieder im Boxring und extrem erfolgreich. Also wie konntest du das dann schaffen?
Da haben natürlich viele Faktoren eine Rolle gespielt. Also auch hier, viele denken ja immer so, okay, ich wurde angeschossen und ich bin so unkaputtbar und 21 Monate später stand ich einfach easy peasy im Boxring. Aber so war es nicht. Also ich hatte die ersten Wochen eine ganz, ganz schwierige Zeit, wo ich auch super, super schnell in die Opferrolle gesprungen bin und einfach nur mit Selbstmitleid versunken. Und auch Gott, warum hat man mir das angetan? Und alles ist so schlecht. Also habe halt nur noch das Schlechte gesehen, habe nur die Umstände gesehen. Und was absolut okay ist, egal was für ein Mindset-Monster du bist, wenn dir sowas passiert, dann bist du einfach nur ein Mensch und springst auch in die Opferrolle. Egal wie stark wir Mindset-Coaches dir versuchen zu erklären, dass du nie in die Opferrolle springen darfst und. Aber bei so krassen Sachen ist das einfach selbstverständlich. Und das habe ich mir auch erlaubt, auch mal schwach zu sein, gerade weil ich immer stark sein musste und immer so die Stärke auch repräsentiert habe, auch gerade so als Frau in der Männerdomäne und so weiter und so fort. Ja, und ich habe aber irgendwann in die Zukunft geblickt und habe halt versucht zu sehen, wen ich da überhaupt sehe, was ist das für ein Mensch? Und hatte eine andere Rola gesehen, als die, die halt gerade jetzt da im Bett liegt und Rotz und Wasser heult von morgens bis abends und in Selbstmitleid versinkt. Und die ganzen Situationen der Ärzte oder die Aussagen der Ärzte und der Profis, der Boxexperten waren ja immer so, okay, also rein aus medizinischer Sicht wäre es nicht möglich bei diesen starken Verletzungen. Ich werde humpeln, meine Hand ist komplett verkrüppelt, man müsste mir mein Knie ersetzen, meine Füße versteifen. Also da ist von Sport einfach nie die Rede gewesen. Und auch die Boxexperten haben gesagt, hey, wenn du erstens so lange draußen bist, auf dem hohen Niveau, wo ich einfach war, das sind Kleinigkeiten, kleine Nuancen, die einfach über Sieg und Niederlage entscheiden. Und wenn ich so lange draußen bin, fehlt mir extrem viel Routine und Erfahrung, plus die ganzen Verletzungen noch. Das heißt, ich muss meinen Körper ja auch wieder in Form bringen und ja, unmöglich. Und es hat mir einfach nicht gefallen, was die da gesagt haben. Ich habe immer gesagt, okay, mag sein, aber auch als ich 14 war, so vom Mobbing-Opfer in den Boxsport, haben auch alle gesagt, es ist unmöglich, dass du Boxweltmeisterin wirst. Und ich habe es ja auch hingekriegt. Hat zwar lang gedauert und war ein harter Weg, aber warum soll es jetzt nicht auch möglich sein? Und das war der einzige Gedanke, den ich hatte. Und ich habe es dann einfach versucht, bin wieder zurückgekehrt, habe mich selber verpflichtet. Also ich hatte einen externen Fixateur noch in der Hand mit Schienen und Platten und allem und saß vor der Presse und habe gesagt, hey Jungs, Mädels, ich kämpfe nächstes Jahr um die WM. Und die haben sich alle gedacht, also die hat echt so viele Schläge auf den Kopf gekriegt, weil wie soll das gehen? Ich hatte noch nicht mal die Sicherheit, dass meine Hand überhaupt standhält oder diese Wucht aushält eines Schlages. Aber fertig, ich habe mich so committed, ich war so so drin in dieser Vision, dass ich gesagt habe, komme, was wolle, ich probiere es. Und ja, 21 Monate hat der Weg gedauert. Es waren viele Auf und Abs, viele Momente, wo ich auch wirklich gedacht habe, ich schaffe das nicht. Und aber Gott sei Dank auch dann doch die richtigen Menschen um mich herum hatte, die mich immer wieder aufgefangen haben, immer wieder aufgebaut haben. Und ich dann auch schlussendlich diese innere Stärke, diesen Drang, diesen Willen, dieses Selbstvertrauen auch hatte, zu sagen, hey, ich schaffe das. Und 21 Monate später stand ich dann auch tatsächlich wieder im Boxen.
Hast du da vielleicht für unsere Zuhörer, die sich auch mal in einer Lebenskrise befinden, konkrete Tipps, was dir da besonders geholfen hat?
Also ganz, ganz wichtig ist in erster Linie, das ist meiner Meinung nach immer das Einfachste, was man verändern kann, ist dein Umfeld. So diese Menschen, diese toxischen Menschen, diese Menschen, die dich nonstop aufmerksam machen auf Dinge, die du nicht kannst, Dinge, die du nicht hast, die Person, die du noch nicht bist, die ziehen dich nur runter. Und du weißt selber, was dir fehlt. Du weißt selber, was du noch nicht kannst und wer du noch nicht bist. Da brauchst du das nicht von außen die ganze Zeit noch eingetrichtert zu bekommen. Und deshalb, das Umfeld ist einfach unfassbar wichtig, weil wir haben manchmal die Kraft nicht dazu, selber da voranzukommen. Manchmal brauchen wir einfach einen Input von außen, manchmal brauchen wir einen Schubser, manchmal brauchen wir einfach nur jemanden, der mit uns auf den Boden kriecht und heult und uns in den Arm nimmt und dann einfach wieder mit uns aufsteht und weitergeht. Und das ist so das Allererste, was ich allen raten würde. Sucht euch das Umfeld, was euch vorwärts bringt. Und dann kommt schon der erste Einwand, den alle Menschen bringen. Ja, aber wo soll ich das herzaubern? Absolut verständlich, aber dann fang erst mal an, dich zu distanzieren von dem Umfeld, was dir nichts bringt, weil das kannst du sofort machen. So die einen, die neuen Menschen, die kann man ja nicht herzaubern, das entwickelt sich. Und wenn du die noch nicht hast oder noch nicht weißt, wo die sind, dann distanziere dich erst mal von denen, die dir nicht gut tun. Und das ist wirklich mitunter einer der wichtigsten Schritte erstmal und dann natürlich die innere Arbeit, so an deinem Selbstbewusstsein arbeiten, an deiner Disziplin, auch Eigenverantwortung an den Tag legen. Aber das ist etwas, das kannst du nicht machen, wenn du in einer Krise steckst. Das ist viel Bullshit, was erzählt wird, auch in der Szene. So, wenn du in einer Krise steckst, dann hast du keine Zeit anzufangen an gewissen Dingen. Du musst das im Vorfeld tun. Du musst prophylaktisch arbeiten. Wenn du im Vorfeld an deinem Mindset arbeitest, an dein Selbstbewusstsein, an deine Eigenverantwortung, dann fällt es dir einfacher, das anzuwenden in einer Krise. Aber mitten in einer Krise hier anfangen, ja, du musst immer positiv denken und, das geht einfach nicht. Das ist viel, viel Illusion, die den Menschen verkauft wird. Und deshalb empfehle ich immer, den Menschen an sich zu arbeiten, wenn es ihnen gut geht. So, wenn der Zahn durch ist, wenn da so viel Karies ist, dann muss man den einfach ziehen. Aber wenn du vorher deine Zähne gepflegt hast, regelmäßig beim Arzt warst und, weißt du, was ich meine, dann verhinderst du solche Situationen. Und wenn dann doch was kommen sollte, dann kann man das viel, viel schneller behandeln, als dass man den Zahn ziehen muss. Und so ist es auch im Leben. Also viele denken, ich fange erst mit Persönlichkeitsentwicklung an, wenn ich voll krass vom Leben getroffen wurde, in einer persönlichen Krise stecke. Aber da ist es natürlich auch gut, also lieber spät als nie, aber es ist immer besser im Vorfeld schon an sich zu arbeiten, an seiner mentalen Stärke, an seiner Grundeinstellung. Und dann fällt es dir erstens einfacher, mit Krisen klarzukommen und vielleicht auch gar nicht in Krisen zu kommen, in persönliche Krisen zumindest.
Großartige Tipps, Dankeschön.
Gerne.
Jetzt bist du ja mittlerweile in einem ganz anderen Bereich tätig, sage ich mal, und arbeitest ja unter anderem als Speakerin. Bei Bodo Schäfer warst du aufgetreten. Wie kam es dazu?
Ja, auch total verrückte Sache. Ich habe meine Karriere beendet 2016, habe mich dann viel ausprobiert in den verschiedensten Branchen und immer auf selbstständiger Basis. Ich war noch nie in meinem Leben angestellt. Ich habe immer alles auf eigener Faust gemacht, oh Gott, im wahrsten Sinne des Wortes, auf eigener Faust. Und ja, bin dann aber durch den Sport, also ich habe mir meinen Sport immer selber finanziert. Ich habe alleine für die letzten drei Kämpfe einen sechsstelligen Kredit aufgenommen, um mir das überhaupt leisten zu können. Ja, und wenn du dann halt so abrupt aufhörst, sind die Verpflichtungen immer noch da, aber halt keine Einnahmen. Das heißt, finanziell ging es uns nicht so gut. Wir haben dann trotzdem versucht, immer, also mein Mann und ich, das Beste aus der Situation zu machen, aber es ist halt ein Teufelskreis, wenn du noch nie gelernt hast, wirklich mit Geld umzugehen, wenn du nicht verstanden hast, also unternehmerisch auch mit Geld umzugehen, dann ist das sehr schwer, da rauszukommen, wenn du dir keine Profis holst. Haben wir nicht gemacht. Auf jeden Fall sind wir dann ausgewandert. Und ich dachte so, okay, no, kompletter Neuanfang. Klar, die Schulden sind halt da, aber die stotterst du halt irgendwie ab. Aber ich dachte so, hier, wenn ich weggehe von dort, wo es mir so schlecht ging, dann geht es mir wieder gut. Aber Bullshit, die Probleme nimmst du einfach mit. Und gerade wenn du dann Ruhe hast, dann kommen die, klopfen an deine Tür und sagen, jetzt hast du Zeit, hier uns mal zu verarbeiten. Und das war dann 2017 so. Da haben wir in Griechenland gelebt und anfangs noch viel kaschiert, aber irgendwann kam halt wirklich eine ganz starke Depression, weil ich eine Identitätskrise hatte. Ich wusste gar nicht mehr, wer ich bin. Ich wusste gar nicht, was ich hier mache. Früher war ich wusste, wer Rola ist, was Rola wollte, was ihre Aufgabe hier ist. Und die hatte ich nicht mehr. Ich war Mama. Okay, das war super, super schön, aber ohne jetzt hier irgendwelche Mamis anzugreifen, das war für mich nicht alles. Also ich bin nicht hier auf der Welt, um Mama zu sein, also nur Mama zu sein. Und das haben viele nicht verstanden. Es ist für mich eine der wunderschönsten Rollen, aber es ist nicht alles, weil da steckt ja immer noch eine Frau dahinter, immer noch ein Individuum, immer noch ein Mensch mit Zielen und Träumen. Und die hatte ich plötzlich nicht mehr. Und es ist für mich das Schlimmste, wenn ich keine Ziele mehr habe. Ja, schwere Identitätskrise und Depression und mein Mann ist dann ins Internet, raus aus den Schulden. Ja, und ist Gott sei Dank bei Bodo Schäfer und nicht bei Peter Zwegert bei RTL gelandet. Und ja, dann hat er so angefangen mit Coaching und so Zeug und ich habe gesagt, lass mich in Ruhe mit dem Bullshit. Das ist doch Hokus Pokus und die zocken dich ab und als ob jetzt irgendein Typ mit einem 9.000 € Tom Ford Anzug hier dir erklärt, ja, wie du aus Schulden rauskommst und. Also so extrem engstirnig und meine schlechte innere Welt, die ich hatte, nach außen projiziert. Und ja, er hat mich dann einfach machen lassen, beziehungsweise einfach sein lassen und hat sein Ding gemacht. Und irgendwann merke ich so nach einem halben, dreiviertel Jahr, so, ah, scheiße, ich habe so die Finanzen verwaltet, also anscheinend ja nicht gut. hab gemerkt, okay, wir haben nicht mehr Ausgaben, wir haben nicht mehr Einnahmen. Wir haben, unsere Ausgaben sind eigentlich gleich, also wir haben jetzt nicht irgendwie auf was verzichtet, aber plötzlich haben wir mehr Geld auf dem Konto. So, hä, wie kann das sein? Und dann habe ich natürlich da schon gefragt, was er gemacht hat und. Hat er gemeint, ja, hier mit dem System gearbeitet und bla und blub. Und da habe ich mir gedacht, ich höre mir mal diesen Typ an, diesen Bodo Schäfer. Ja, und ich habe das einfach zugelassen und habe gemerkt, okay, es hat alles Hand und Fuß, was er sagt. Das ist nicht Hokuspokus. Das sind einfach ganz logische Prozesse. Ganz logische Dinge, die auch mich damals ja zur Boxweltmeisterin geführt haben. Wenn ich nicht eine gewisse Einstellung hätte, wäre ich nie erfolgreich gewesen. Ja, und das hat unser Leben komplett verändert. Und ich habe dann 2 Jahre später ein Jobangebot von ihm bekommen. Ich war auf einem Live, das war während Corona, das war so ein Zoom-Seminar, weil live ging ja nicht mehr. Und dann haben die halt umgeswitcht auf online und wir saßen dann da als Teilnehmer. Und wir durften ihm Fragen stellen. Also eine Q&A-Session gab es. Ich habe halt eine Frage gestellt. So, warum gibt es so viele tolle männliche Speaker und so wenige Frauen? Ja, und dann hat er gemeint, okay, du könntest eine der Besten werden und ich will dich coachen. Aber halt Grundvoraussetzung ist, ihr kommt zurück nach Deutschland. Und wir waren so, ja klar, wir packen morgen unsere Koffer. Wir sind tatsächlich während Corona, im August 2020, haben wir unsere Kinder eingeparkt. Alles wieder, teilweise Sachen wieder verkauft. Also alles, was wir uns so durch seine Systeme angespart haben, haben wir wieder dafür verwendet, nach Deutschland zu kommen und wieder bei Null anzufangen. Und das war die beste Entscheidung unseres Lebens.
Richtig stark. Und was sind jetzt so deine oder eure Zukunftspläne?
Ich bin jetzt mittlerweile so, also ich arbeite immer noch mit Bodo Schäfer zusammen als Speakerin und mache auch seine ganzen Webinare für seine Coaching-Teilnehmer. Bin aber mit meinem Mann mittlerweile auch selbstständig und arbeite an eigenen Coaching-Programmen ausschließlich für Frauen. Also gerade diese ganzen Themen Selbstbewusstsein, Selbstbestimmung, das sind so die Hauptsäulen. Und ja, wir führen Frauen in ihre Kraft, wir zeigen Frauen einfach, wie viel Potenzial in ihnen steckt. Sehr, sehr viel innere Arbeit, Mindset-Arbeit, also wirklich sich auch lösen von gewissen Steinen, die wir so mitschleppen aus der Vergangenheit, die uns aber einfach nicht vorwärts bringen. Das machen wir in verschiedensten Formen, ob 1:1, Gruppencoachings, Online-Kurse, Seminare wie jetzt am Wochenende I Am Woman. Das ist so mein großes Baby. Und haben jetzt ein neues Produkt, wo wir Frauen an die Hand nehmen, um ihr eigenes Business zu starten. So diese Ängste, oh Gott, ich will mich selbstständig machen, ich will raus aus dem Hamsterrad, aber ich weiß nicht, mit welcher Idee. Oder ich habe vielleicht eine Idee, aber ich weiß nicht, wie ich es umsetze. Also da haben wir jetzt so ein Business Coaching und nehmen da die Ladies mit an die Hand, geben denen auch unser komplettes Netzwerk. Also wirklich so ein komplett Baukasten, den wir damals gerne gehabt hätten. So, wir mussten uns austesten, ein bisschen hier, ah nee, funktioniert nicht, dann wieder hier und hier. Viel Geld natürlich auch kaputt gemacht, viel Zeit verloren. Und jetzt ist es wirklich so ein kompletter Baukasten, den wir den Mädels geben, sodass sie danach, nach dem Coaching, es geht 6 Monate, wirklich direkt schon mit ihrem Business auch Geld verdienen können. Und ja, das ist so das, was ich jetzt als Hauptjob mache. Mache auch natürlich ein bisschen nebenher. So, ich habe gerade durch Bodo und durch diese ganzen Money-Coaches, durch die ganzen großen Unternehmer, die ich kennenlernen durfte, auch gelernt, dass du nie von einem Einkommen abhängig sein darfst. So dass wir auch Network Marketing nebenher machen. Also wirklich gucken, dass wir unsere Finanzen selbst in die Hand nehmen und nicht mehr abhängig sind von irgendeinem Job, von irgendeinem Arbeitgeber. Gut, ich war nur einmal in meinem Leben angestellt, das war bei Bodo Schäfer und es war ein mega geiler, toller Arbeitgeber, also im Vergleich zu vielen anderen. Ich war nie im Hamsterrad oder so. Trotzdem war ich da nicht frei. Ich musste natürlich fragen, ob ich Urlaub haben kann und. Das ist so gar nicht meine Welt. Ich will da so mein eigenes Ding immer machen. Und ja, dass wir uns da einfach gut aufstellen und gerade auch mit dem Geld lernen, richtig umzugehen, Investment und so weiter und so fort. Also ein sehr, sehr, sehr aufregendes Leben, würde ich sagen.
Klingt auch so. Nochmal so zurück zum Boxen. Spielt das heute noch in deinem Leben eine Rolle? Machst du das noch?
Überhaupt nicht. Also abgesehen davon, dass ich es nicht mehr mache, es interessiert mich auch nicht mehr. Ich
Oh.
muss manchmal Gespräche führen mit Leuten, die sagen, boah, hast du nicht gesehen, bla, und ich muss dann sagen, so, wer ist das? Was? Du kennst den nicht, der ist Weltmeister oder die ist Weltmeister. Und ich sage, Leute, ich bin sowas von raus. Ich habe leider natürlich, weißt du, wenn du siehst halt oft nur die Sonnenseiten, aber wenn du dann halt mitten in dem Business steckst, siehst du viele, viele Schattenseiten. Du siehst halt auch, wie es hinter den Kulissen abläuft. Und es ist ja auch kein Geheimnis, dass der Boxsport sehr korrupt ist. Gerade diese ganzen Themen, hast du einen großen Boxmanager oder Promoter und einen Fernsehsender im Rücken, dann kann eigentlich nie jemand gegen dich gewinnen. Dann auch so diese Sachen mit Frauen, wie unterbezahlt. Also es kann ja nicht sein, jeder männliche Boxer, der meine Geschichte gehabt hätte und so viele Titel, abgesehen mal von der Geschichte, so viele Titel gewonnen hätte wie ich, der hätte jetzt einfach ausgesorgt und ich hatte halt einen sechsstelligen Schuldenbetrag am Hals. Und das natürlich durch Dummheiten von mir, durch finanzielle Dummheiten, die ich gemacht habe, aber das System erlaubt es mir ja gar nicht. Entweder muss ich irgendwie die Kohle aufbringen, um diesen Traum leben zu können, oder ich muss meinen Traum aufgeben. Und ich habe das halt in Kauf genommen, einfach zu sagen, okay, ich investiere das. Aber so im Nachhinein denkst du dir so, warum ist das so? Bei den Männern kenne ich niemanden, der da so einen Kredit aufnehmen musste. Und deshalb bin ich da leider, es war mitunter die wichtigste Zeit meines Lebens, die wichtigste Schule. Aber ich bin kein Fan vom Boxen. So traurig, dass sich auch wirklich anhört von einer Ex-Box-Weltmeisterin. Aber ich bin kein Fan des Boxsports mehr.
Aber verständlich nach dem, was du gerade erzählt hast, ja. Machst du ansonsten Sport und wenn ja, was, wenn ich mal fragen darf?
Die Frage hätten wir vorher besprochen. Nein.
Kann ich auch rauspacken.
Nein, Quatsch, ach Quatsch, alles gut. Nein, tatsächlich leider nicht, leider viel zu wenig. Ich müsste mehr machen, gerade aus gesundheitlichen Gründen. Ich habe vor 1,5 Jahren künstliches Knie dann doch bekommen. Also wir wollten gucken, dass wir das ziehen, bis ich 50 bin. Aber ich musste dann schon mit 36 unter das Messer, weil einfach, ja, ich habe natürlich nach der Verletzung das Knie ultra beansprucht mit dem, ich bin wieder Weltmeisterin geworden und jeden Tag trainierend und so weiter und so fort. Und ja, bin dann halt immer wieder so phasenweise dabei. Natürlich danach 6 Monate Reha, da war ich super, super fleißig. Ja, und dann lässt es halt mal schleichen, weil kein Bock, kein Oh und Kinder und du findest halt immer ganz schnelle Ausreden. Ja, aber ich muss, danke, dass du mich daran erinnert hast, ich muss mehr Sport machen. Aber meine Schwierigkeit ist tatsächlich, ich habe keinen Sport gefunden, der mir Spaß macht. Sport hat für mich in meinem Leben nie was mit Spaß zu tun gehabt. Das Kämpfen, die Wettkämpfe, so dieses über sich hinauswachsen, das war so mein Ding. Das war was, dafür habe ich gebrannt. Aber dieses ins Training zu gehen, das hat nichts mit Sport zu tun gehabt. Es war immer Leistungsdruck, immer mehr, mehr, besser, 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 höher, schneller, keine Ahnung. Und jetzt, das ist sowieso ein Trauma für mich. Wenn ich ins Fitnessstudio gehe, dann habe ich sofort so, okay, was habe ich letztes Mal für Gewicht genommen? Oh, ich muss heute mehr. Oh, ich muss schneller, ich muss besser werden. Ich kann das gar nicht so zum Ausgleich machen oder so, einfach um Spaß zu haben, um zu entspannen. Und da muss ich halt noch den richtigen Sport für mich finden, wo ich nicht gleich in diesen Leistungsdruck gehe oder mich selber versetze. Und den habe ich leider noch nicht gefunden, aber ich suche ja auch nicht wirklich aktiv danach.
Kann ich gut nachvollziehen. Ja, vielen Dank für die Einblicke und vor allem das tolle Interview mit dir. Hast du noch einen kleinen Schlusswort oder Schlussinspiration für unsere Zuhörer?
Ja, wir dürfen alle unseren Träumen einfach nachgehen. Begrabt sie nicht, nur weil es anfängt zu stürmen oder zu regnen oder windig zu sein oder Widerstand von irgendwo zu kommen. Wir alle sind meiner Meinung nach da und haben diese Träume, damit wir sie leben können. Unsere Träume sind nicht einfach so da, weil sie einfach da sind, sondern die wollen uns irgendwas sagen. Das sind so Wegweiser für uns und verdrängt sie nicht. Verschüttet sie nicht mit irgendwelchen Ausreden und sonst was, sondern geht ihnen nach. Der Weg wird hart, es wird steinig und schwer, aber es lohnt sich so sehr, einfach mal seinen Traum leben zu können und sagen zu können, hey, ich weiß, wofür ich jeden Morgen aufstehe. Und das ist meine Message, egal wie alt ihr seid, egal welches Geschlecht, wir alle haben sie diese Träume, doch die wenigsten gehen ihnen einfach nach und haben den Mut, ja, die Träume auch zu verwirklichen. Und da ist so, das ist meine Message an euch, habt den Mut.
Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Dankeschön.
Danke dir.